herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Warpcast. Heute wieder mit Star Trek Enterprise und aus Schweden live im Studio zugeschaltet. Hallo Gundel.
Hallo aus Schweden.
Die Gundel hat mir gerade schon gebeichtet, dass sie ein bisschen übernächtigt ist. Mir geht's relativ ähnlich, aber das soll uns nicht aufhalten, heute über den temporalen Kalten Krieg zu sprechen. Denn wir sind angelangt bei der 11. Folge aus der ersten Staffel, nämlich Kalter Krieg im deutschen Titel oder Cold Front im englischen. Aber bevor wir jetzt damit einsteigen, Gundel, wie geht's dir? Wir haben uns ja ewig nicht gehört.
Ja, also ich meine, wir haben ja aber noch so eine Pandemie da so im Hintergrund, aber abgesehen davon geht's eigentlich ganz gut, ja.
Ich habe ein Foto gesehen, ihr habt angegrillt. Das fand ich ein bisschen frech.
Naja, das Wetter war total super, super warm und so. Also, außerdem, ich komme aus Sachsen. In Sachsen grillt man im Februar an.
Ja, das stimmt, das stimmt. Da wird eigentlich am 31. abgegrillt. Danach werden die Raketen geschossen und dann am 1. wird wieder angegrillt, ja.
So ja, ungefähr, ja.
Bei uns, im Hunsrück, Schweden. Bei uns im Hunsrück ist halt so Schmodderwetter, dass da noch kein Grillen wirklich drin ist.
Ja, das in Schweden ist das auch schwierig. Im Februar ist es ja normalerweise kalt und ungemütlich und auch nicht besonders gemütlich draußen. Es ist halt grau und so. Aber jetzt im März dieses Jahr ist es total schön gewesen. Also.
Ist das schön, ist das super. Ja, dann lass uns einfach reinstarten, oder? Und den Rest klären wir dann auf dem Weg in die temporalen Verwerfungen von Star Trek Enterprise. Oh Gott, meine Überleitungen sind auch wieder aus der Hölle. Ist ja auch egal. Erste Veröffentlichung der Folge war der 28. November 2001 in den USA und Erstveröffentlichung in Deutschland war der 30. Mai 2003. Die Regie hat damals geführt Robert Duncan McNeil, den kennt der geneigte Zuschauer von Star Trek als der Piloten-Hotshot aus Star Trek Voyager Tom Paris. Und ich habe leider keine Informationen zum Skript gefunden, wer es erarbeitet hat. Das ist schade, aber das ist nämlich eigentlich mal ein gutes.
Ja, es liegt aber auch ein bisschen daran, dass es halt von jemandem gemacht wurde, also von Robert Duncan McNeil, das ist gut. Die Regie war gut. Also man hat halt gemerkt, dass das Pacing, die Geschwindigkeit stimmt. Ich wollte nur sagen, ich bin ja Robert Duncan McNeil das erste Mal in The Next Generation über den Weg gelaufen. Der spielt in dieser Folge mit, wo Wesley beinahe seine Starfleet-Karriere aufopfert, um halt da dieses fehlgegangene Manöver zu verschweigen.
Wie hieß denn dieser Squad da von der
Irgendwas mit Nova Squadron oder was ist Nova Squad oder so?
Auf jeden Fall dieser Fliegerunfall, ne? Ja. Das ist ja auf jeden Fall die Blaupause gewesen für den Charakter, aber man hatte ihn irgendwie nicht so benannt. Also er hieß da noch anders. Er hieß da nicht Tom Paris, wenn ich mich richtig
erinnere. Nee, der hieß irgendwie irgendwas mit Niklas, kann sein. Niklas, Nachnamen weiß ich nicht mehr, aber ja.
Ja, also auf jeden Fall war er da schon drin. Man hat ihn ja dann später nochmal geändert. Vielleicht gab es da auch wieder irgendwelche rechte Probleme, weil man den Namen aus dem Skript nicht verwenden konnte oder irgendwas. Ich fand Robert Duncan McNeil immer, ehrlich gesagt, sehr sympathische Socke. Und ich finde ihn als Regisseur gerade in der Folge, er hat für mich bewiesen, dass er ein sehr gutes Händchen für die Charaktere hat. Dass er sehr genau weiß, auch wenn das jetzt noch nicht lange gelaufen ist, ne, was so die Charaktere ausmacht und was sie können. Und ich finde halt, gerade mit Dr. Phlox, also John Billingsley, hat er fantastische Arbeit geleistet. Der war bis jetzt nie sympathischer, muss ich sagen.
Wieso, der ist dir doch immer total sympathisch.
Ja, aber er war noch nie so sympathisch. Also da ja, gerade also die Szene vor der Wolke. Aber lass uns erstmal einsteigen, oder?
Ach ja, ja.
Das war doch bestimmt auch was für dich, ne?
Du meinst Goran, Tonia, Agasoria.
Und als er dann so hängt bleibt und nicht weiterkommt und dann so fliert ihn der Borotan da weiter, das fand ich echt toll. Fand ich toll.
Was ich noch sagen wollte, ist ein interessantes Detail ist, dass diese Folge in Time, also innerhalb des Universums, nach der darauffolgenden Folge spielt.
Ja, genau, wenn man auf die chronologischen Daten achtet, dann müsste es eigentlich eine Woche nach der nachfolgenden Folge kommen. Aber wahrscheinlich haben sie sich dann, wir sprechen ja immer über das Nielsen-Rating, was ja auch ausschlaggebend ist für die Produktion, gerade wenn die gleichzeitig produzieren und veröffentlichen. Vielleicht hatten sie dann schon Probeschauen von irgendwelchen Zuschauern. Probescreening heißt es, glaube ich, ne?
Ja, also ich denke, der Grund wird vielleicht auch was mit dem Ausstrahlungsdatum zu tun haben, weil Kalter Krieg ist Ende November ausgestrahlt worden, das erste Mal. Und dann die nächste Folge, Lautloser Feind heißt die, glaube ich, im Deutschen, erst wieder Mitte Januar. Also da ist ewig viel Zeit dazwischen. Haben sie offensichtlich eine Pause gemacht über die Feiertage. Ich denke, sie haben einfach diese aus der Sicht der damaligen Produzenten spannendere Folge vorgezogen, weil es ja um den temporalen Krieg da geht.
Ja, das ist ja so der übergreifende Plot von der Staffel, ne, ist ja durchaus der Konflikt mit den Suliban. Und
Wäre jetzt meine Vermutung.
dass sie den dann nochmal aufgreifen, bevor man die Leute halt in die Winterpause schickt. Ja, das kann
Ja.
auch sein, das kann auch sein. Oder man sagt halt, okay, wir performen nicht gut mit den Sachen oder mit den Folgen, die bis jetzt gelaufen sind. Und wir stellen jetzt lieber nochmal um und holen jetzt mal jemanden vor, der krassere Arbeit zeigt. So. Also die ist ja durchaus sehenswerter als die nachfolgende Folge, ja, obwohl die nachfolgende Folge auch sehr gut ist, muss man sagen. Also für mich persönlich.
Also ich denke mal, aus der damaligen Sicht ist diese Folge, also Kalter Krieg, hat einfach mehr Neuheitswert. Das ist halt die kommende Folge, Lautloser Feind, ist ja so eine ganz klassische Star Trek-Folge. Auch, da sind ja auch haufenweise so Veteranen beteiligt gewesen. Das ist ja mehr was wirklich für Enterprise spezifisch ist. Also könnte ich mir vorstellen, dass das der Grund war, warum sie das halt vorgezogen haben. Aber ja,
Das
man
werden
weiß
wir
es
in
nicht.
2 Wochen hören, was wir so über Lautloser Feind denken. Aber okay, lass uns da einfach mal einsteigen mit der Handlung und im Prolog starten wir mit Silik. Und Silik hat bis jetzt, zu dem Zeitpunkt, als man als neuer Zuschauer diese Folge gesehen hat, noch gar keinen Namen. Der wird erst in dieser Folge benannt und der bekommt als Strafe von, wie nennen wir ihn, Temporal Guy?
Ja.
Ne? Also Zeitreise-Dude, der den Suliban die Befehle gibt.
Future Guy hat
Future
Brian
Guy, genau.
Braga ihn genannt. Future Guy.
Future Guy. Mutmaßlich ja ein bekannter Charakter. Ich denke, das ist jetzt ein Spoiler, ne? Also wenn ihr das nicht hören wollt, dann springt einfach 30 Sekunden nach vorne. Letzte Warnung, springt 30 Sekunden nach vorne, wenn ihr nicht wissen wollt, wer eigentlich hätte Future Guy sein sollen. Denn das war nämlich letzte Chance. Jonathan Archer. Jetzt habe ich es getan. Ich habe es dir abgenommen. Ist okay.
Warte, Brian Braga hat das offenbart im November 2012 über Twitter, weil ihn irgendjemand gefragt hat, ob es in der fünften Staffel eine Enthüllung gegeben hätte, wer Future Guy hätte sein sollen. Und dann hat Brian Braga gesagt, dass sie dachten, dass es Archer ist. Ich habe aber gelesen, dass sie das auch erst im Laufe der zweiten Staffel entschieden haben. In der ersten Staffel war das noch unklar.
Ja,
Also da
wichtig
hatten
ist
sie.
jetzt, es sind 30 Sekunden vorbei, ne? Wir dürfen jetzt
Ja.
nicht mehr nennen, wer Future Guy ist. Es steht auf jeden Fall fest, wer er hätte sein sollen, was halt nie auserzählt wurde. So. Bringt uns jetzt an der Stelle aber wirklich nicht unbedingt weiter oder auch nur 1 Zentimeter voran, das zu wissen, weil das stiftet am Ende bloß mehr Verwirrung, als es eigentlich einbringt. Also, Silik wird bestraft für sein Fehlverhalten. Er bekommt sein verbessertes Sehvermögen wieder herausoperiert, was ehrlich gesagt eine ziemlich krasse Sache ist. Und er bekommt anscheinend seinen neuen Auftrag, nämlich diesmal nicht die Enterprise zu zerstören, sondern Trommelwirbel.
Ja, das wissen wir aber zum Zeitpunkt noch nicht.
Ja, aber der kriegt ja seinen Auftrag, wir können es ja sagen, oder? Wir haben ja die ganze Folge gesehen. Ja,
Ja,
okay, dann sprechen wir später
die
drüber. Komm, Intro, die Intro rollt. Hast du es eigentlich mal geschafft, das Intro per
Ja.
halbfacher? Und wie ist es? Das ist geil, oder?
Cool. Richtig gut. Viel besser als das irgendwie normale, in der normalen Geschwindigkeit.
Aber ab der dritten Staffel gibt es ja ein neues Intro und das per anderthalbfacher Geschwindigkeit zu hören, ist ganz furchtbar. Wie das geht, da hat Future Guy bestimmt auch seine Finger im Spiel gehabt. Wir starten auf jeden Fall in der eigentlichen Folge mit dem B-Plot der Episode, nämlich Hoshi und den niederen Rängen.
Du meinst Night of the Killer Android.
Ja,
Ich weiß
Night of
nicht,
the
wie heißt
Killer
das im Deutsch?
Android. Angriff der Killer in Androiden oder sowas? Ich weiß es nicht.
Ja.
Oder Killer-Ameisen? Es ist
Ich
nicht
meine,
Killer
die
Androids.
beschweren sich darüber, dass der Film so schlecht gewesen ist, nachdem das der erste Filmabend auf dem Schiff war. Aber ich meine, wer einen Film in diesem Titel guckt, wie könnten sie denn erwarten, dass das ein guter Film ist?
Ich glaube, Trip hat da seine Finger im Spiel. Ja, aber der Filmabend, der ist ja auch danach Tradition geworden, oder?
Ja, ich meine, da wird dann noch mehrfach erwähnt und Phlox und so, ne?
Ja,
Hat
und
dann noch mal.
T'Pol, die Frankensteins Monster guckt. Mega. Ja, Ich muss sagen, bei TNG hätten sie nicht Attack of the Killer Androids oder sonst was geguckt, sondern da hätten sie wahrscheinlich Citizen Kane, der dritte Mann, und danach irgendeinen Kubrick geschaut. Keine Ahnung, Eyes Wide Shut oder sowas.
Weiß nicht, ob Eyes Wide Shut was für die für Next Generation, also ist überhaupt für Star Trek nichts. Star Trek ist ja voll Sex abholt. Bloß nicht zu sehr in die Beziehungen reingehen.
Aber mehr Arzi-Fazi als Eyes Wide Shut geht's eigentlich gar nicht auf Hollywood-Niveau.
Ja, aber zumindest wäre er nicht so schlecht gewesen wie Night of the Killer Androids.
Also wirklich, die haben eine Datenbank von tausenden Filmen, von allen Filmen, die bis zur Jahrtausendwende gezeigt wurden. Und sie gucken so ein Kram. Sie gucken grundsätzlich immer nur Western, irgendwelche alten Komödien, Frankensteins Monster oder halt irgendwelche B-Filme aus den 80ern. Fantastisch. Plan B, SOS aus dem Weltall. Nee, wie hieß der? Irgendwie so. Ist ja auch egal. Die Enterprise ist auf jeden Fall auf dem Weg zu einem Sternentstehungsgebiet beziehungsweise zu einem großen Nebel. Und dort treffen sie auf ein Schiff, auf ein Frachtschiff. Das funken sie an und da treffen sie auf den Captain Madoc, Fredoc, der ein bisschen abweisend ist und ihnen offenbart, dass er mit einer Gruppe Pilger unterwegs ist. Als ich den Fredoc das erste Mal wieder gesehen habe nach langer Zeit, habe ich kurz gedacht, das ist der Schauspieler von Saffron Cochrane. Wie heißt er denn? Ich hatte es mir irgendwie aufgeschrieben in meinen Notizen, aber ich finde es gerade auf den ersten Blick nicht. Er ist es aber nicht, also es ist nicht derselbe Schauspieler. Aber so ein bisschen kommt er rüber wie so ein der Schauspieler von Saffron Cochrane, der hatte in TNG mal eine Rolle. Da hatte er so einen Verwalter von so einer Kolonie gespielt. Da hatte er so ein kleines Schnauzbärtchen. Kannst du dich erinnern?
Ja, wenn du sehr, siehst, sehr bestimmt.
So ähnlich ist der auch drauf. So, der will eigentlich gar nichts mit denen zu tun haben. Der ist da bloß unterwegs, um die Pilger halt zu der Wolke zu fliegen.
Ja,
und ist halt also nicht unbedingt auf Unterhaltung aus.
Er reagiert auch so ein bisschen seltsam auf Archer, der dann voll enthusiastisch, ja, wir sind hier, um neue Kulturen und andere Völker kennenzulernen. Und also ansonsten haben wir jetzt keine großen Ziele, das findet der Fredoc irgendwie so ein bisschen. Aha, na gut, muss auch komische Leute geben im Universum.
Also Archer ist dann wieder der Kumpeltyp und lädt die direkt ein, kommt rüber. Aha. Und dann kommt es zu dieser Szene, als er sich dann auf seinen Stuhl wieder setzt und so sagt dem Koch Bescheid, dass er etwas vorbereiten soll. Und dann denkt er so kurz drüber nach und weiß er nicht, was die anderen essen, weil er hat ja nicht gefragt. Ne? Also die Protokolle wurden nicht getauscht, ne? Die diplomatischen Protokolle. Das ist ja ein TNG hier und dabei ein Problem, dass man halt aufs Essen hinauskommt und dann ganz furchtbare Sachen tut beim Essen. Und dann sagt er so, ja, er weiß schon was. Fand ich einen sehr, sehr schönen kleinen Moment. Magst du dich mal bitte dem B-Plot annähern?
Was ist der B-Plot?
Ne, mit
das ist doch der B-Plot.
Nein, das mit Hoshi und Reed ist der B-Plot.
Ach, du meinst das auf der Brücke, wo die da rumsitzen und Maybe, dass sich in den Kapitänssessel setzt. Und der Blick von hier oben ist ein ganz anderer. Und dann kommt natürlich Reed wieder erwarten, doch wieder rein und macht einen blöden Kommentar. Also so die Lower Decks, die so ein bisschen so das genießen, die Freiheit auf der Brücke.
Ja, nicht Lower Decks, aber Lower Ranks auf jeden Fall.
Ja, nicht Lower Decks, ja. Aber also fand ich ganz niedlich, ehrlich gesagt. Also,
fand ich auch gut.
Es ist noch kein charaktergetriebenes Erzählen, aber ist ganz nett.
Aber da habe ich immer so beim Gucken, gerade mit dem Wissen, dass Robert Duncan McNeil die Folge geschrieben hat, da drängt es sich immer mir so auf, dass das so seinem Charakter entsprechen würde, so eine Szene da reinzunehmen. Weißt du, was ich meine? So, das könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass er gesagt hat, okay, wir machen jetzt hier so, keine Ahnung, 24-Sekunden-Gag rein und dann ist gut. Gibt auf jeden Fall mehr Color, mehr Gefühl für den Charakter Mayweather und Hoshi. Auch Reed ein bisschen, aber halt natürlich weniger, weil er da so der Arschtyp ist in der Szene. Als die, zum Beispiel in Breaking the Ice, so die ganze Scheiße, die da auf dem Asteroiden verzapft haben, funktioniert in diesem kleinen Moment tausendmal besser als dann in ganzen ausgewälzten 45 Minuten.
Eigentlich ist das ja sogar der C-Plot.
Das ist ja eigentlich der C-Plot, ja, klar.
Wie fandst du denn diese ganze große Wolke von Agathoria, diese Pilger da und dann da diese Gespräche für Religion? Also ich fand das irgendwie super spannend und interessant und gut gemacht. Das hat mir total gut gefallen.
Ja, ich fand es auch total klasse, weil, also jetzt nicht unbedingt ich habe mich jetzt nicht tiefer mit so, keine Ahnung, mit der Wolke von Argusoria auseinandergesetzt, aber ich fand halt die ganzen Begleiterscheinungen, die da halt dazu sind. Ich meine, die treffen sich an der Schleuse und diese Pilger sind ja genauso aufgeregt wie Johnny. Weißt du?
Die brechen ja sogar ihr Fasten, weil sie halt so begeistert darüber sind, dass sie jetzt da mit jemandem das teilen können. Das fand ich echt, also Star Trek hat sich immer ein bisschen schwer getan mit Religion. Ja, ich musste bei dieser Folge an eine Babylon 5 Episode denken, wo der Kapitän diese ganzen Religionsvertreter vorstellt. Ich weiß nicht, hast du mal Babylon 5 gesehen?
Ich habe es mal angefangen zu schauen. Wir wollen ja in Bälde darüber podcasten, aber ich bin noch nicht so weit, muss ich sagen.
Also da gibt es eine Folge, die ist also in einer der mittleren Staffeln, wo also der Kapitän diese Völker, die sollen sich gegenseitig vorstellen, über ihre Religionen austauschen und der menschliche Part weiß halt nicht so richtig, was er jetzt machen soll und am Schluss stellt er dann halt alle Vertreter von allen Religionen, die die Erde so zu bieten hat, einfach so vor. So, ja, das ist hier der sowieso vom Judentum und hier der Archbischof und so weiter und so fort. Und das ist so total entspannt, ja, der Umgang mit den Religionen. Und das ist bei Star Trek, gibt es das im Grunde nicht, außer in dieser Folge. Also wo das halt so ein bisschen so einfach so leger durchgeführt wird.
Es ist ja nicht nur das, sondern die zeigen sich ja auch durchaus sehr säkularisiert. Also wir merken dann später, als sie diese Führung machen über das Schiff, dass sie halt im Maschinenraum sind, so und Trip denkt halt, das sind irgendwelche, ja, Amish, also so, er redet mit denen, als wären das Amish, weißt du, die halt von Technik nichts am Hut haben wollen und erklärt ihnen dann so, was das so ist und einer outet sich dann halt als Warpfeld-Theoretiker, der es sogar noch besser weiß als Trip, ne?
Es sagt auch im Grunde noch ein bisschen mehr über die Ignoranz der Menschen aus als über diese Pilger, weil wie sind die denn da hingekommen, mit fortgeschrittenen Raumschiffen? Also das hätte sich Tipp eigentlich auch denken können.
Ja gut, der Schluss liegt aber nahe. Ne? Sie haben ja dieses Frachtschiff da gemietet vom Captain Fredock und der gehört ja zu irgendeiner anderen Spezies an. Aber ja. Ich fand es, wie gesagt, cool, weil es so kleine Momente benutzt, um dann halt so ein bisschen Background zu geben, ohne das jetzt wirklich so bis ins Kleine auszudiskutieren. Mhm. Und wenn du dich zum Beispiel mal an Nemesis erinnerst, da gibt es ja am Anfang die Szene, als Jean-Luc diesen Teeuntersetzer, also Teekannenuntersetzer über den Kopf gehangen bekommt von dieser kleinen, runzligen Omi, wo er dann eigentlich später noch mit ihr tanzen sollte.
Das ist eine Folge, also eine Szene, die spezifisch für diesen Charakter geschrieben haben, weil mit jedem anderen Charakter hätte das nicht funktioniert.
Ja, aber wie stark sich und wie protokolliert halt Diplomatie in TNG abläuft und wie cool das hier einfach funktioniert, weißt du? Archer geht einfach hin und sagt, hier, auf der Erde geben wir uns gegenseitig zur Begrüßung die Hand. So. Ja. Der andere ist total begeistert von ihm und sagt so, ja, cool, wir haben euch hier Schnaps mitgebracht, Synth-Ale.
Ja, wenn man da so mit dem Next Generation Feeling rangeht, da denkt man in jedem Moment, oh Gott, vielleicht passiert irgendwas Schlimmes, diplomatischer Zwischenfall, das passiert halt nicht, sondern es geht halt total entspannt weiter. Also.
Ja, auch, dass Phlox sich so outet als total interessiert an fremden Kulturen und sowas, das finde ich total schön.
Ja, er ist ja auch der Einzige von der Enterprise-Crew, der ein bisschen, also bis auf T'Pol, aber, ne, der ein bisschen Ahnung hat von interstellaren Austausch. Also, die ganzen Menschen haben ja keine Ahnung, ne? Also.
Ja, dann kommt dann bei Phlox auch wieder so durch, dass er diese kindliche Neugier hat, weißt du, er ist ja immer so positiv allem gegenüber, ohne jetzt so unbedingt seine eigenen Gedanken zu äußern oder das Bedürfnis zu haben, das zu tun. Und auch hier wirkt er halt wie so ein interessierter, objektiver Forscher, der da halt kein Werturteil drüber abgibt, weißt du? Das fühlt sich deswegen so natürlich an, wie er dann auf diese kleine Pilgerfahrt geht, ne? Und dann sagt er so, ich habe einen gezerrten Muskel oder irgendwas. Das gefällt mir halt unfassbar gut. Und ich finde, das haben sie so respektvoll und so diversifiziert sonst in der Zeit, so um die 2000er, ne? Gerade Nachklapp von 9/11, da gab es ja viele Probleme im Umgang mit andersgläubischen Menschen in den USA. Das heißt, es wurden ja auch Leute ausgegrenzt aufgrund ihren Glauben, weil sie halt mit einer Sache in Verbindung gebracht wurden, mit denen sie vielleicht in erster Linie nichts zu tun haben wollen oder halt haben. Und ich finde es halt schön, dass Star Trek da so ein Zeichen setzt. Wenn man da zum Beispiel diese ganzen, ich sag jetzt wieder Meat and Potato Serien, ne, so Navy CIS und so ein Kram, da ist schon teilweise echt so im Umgang mit Religion Standpunkte drin, da denkt man sich, Mensch, das ist jetzt aber 70er und nicht Anfang 2000er. Das Hat Star Trek hier gut gemacht.
Ja, und es war erfrischend.
Auf einer kleinen, leisen Note. Das finde ich halt immer so schön. Wenn es halt nicht so aufgebauscht wird. Aber dann merken wir, dass unter den Pilgern ein böser Bube unterwegs ist.
Willkommen zum A-Plot.
Ja, eigentlich ist ja die Wolke von Argosoria ist ja die Rahmenhandlung und dann der A-Plot ist der Plot mit Silic und der B-Plot ist die Nummer mit Reed.
Na, so kann man es auch durchzählen, ja.
Ja, irgendwie so, ne?
Ja. Ja.
Nee, die Nummer mit Reed, jetzt haue ich die Folgen gerade durcheinander. Moment.
Nee, es ist nicht die Nummer mit Reed, es ist die Nummer mit Hoshi, Reed und Holcomb, die sich am Anfang der Folge über die sich am Anfang der Folge über diesen Film unterhalten und dann auf der Brücke sind und so. Also das ist
B-Plot.
Ja, ja.
Nee, ich hatte es gerade im Kopf verwechselt mit Silent Enemy, weil da ist ja der B-Plot mit Reed. Das habe ich jetzt gerade durcheinander gebracht. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ein böser Bube ist dabei. Und man sieht, wie er an der Plasma-Relais-Leitung zum Warpkern hin rum sabotiert.
Eine Verbindung löst, ja.
Ja, und dann fliegt man in eine Turbulenz in dem Nebel und es gibt eine Rückkopplung oder ein Blitz schlägt ein oder irgendwas. Und diese Sabotage verhindert praktisch, dass die Enterprise vernichtet wird. In diesem Moment.
Aber das weiß man in dem Moment noch nicht, wo der diese Verbindung löst. Man denkt
ja, wir lassen uns doch den ganzen Plot bis zu der Stelle weiterarbeiten, weil sonst.
Ja, passieren schlimme Dinge, aber dann passieren tatsächlich schlimme Dinge und dann stellt sich halt raus, dass es eigentlich ganz gut war, was er da gemacht hat. Also. Und dann ist halt, an der Stelle ist es dann, ne, wer ist es gewesen? Also Chip und Archer versuchen dann rauszufinden, wer dann jetzt da diese Verbindung gelöst hat. Und bevor sie da auch noch, wie fragen Fredock, der fragt die Gläubigen, die schon auf ihr eigenes Schiff zu dem Zeitpunkt zurückgekehrt sind und die sagen natürlich, also nee, wir waren es nicht. Und in dem Moment taucht dann Daniels auf. Crewman Daniels.
Aber ich muss jetzt nochmal zu der Szene zurück, als die Sabotage gelaufen ist. Hast du dir mal das CGI in dem Moment angeschaut? Beziehungsweise hast du noch ungefähr im Kopf, wie das aussieht?
Ich weiß noch, was er da wie so ein Schlauch rauszieht.
Ja, er stöpselt da irgendwas aus. Das Problem ist, diese Technik, die da abgebildet ist, das ist ein digitalisiertes Foto, wie aus so einer, Rondoskopie heißt das, glaube ich, wenn das digitalisiert wird und dann als Hintergrund gemacht wird. Und das, also das ist halt gestochen scharf und das hätte man damals mit CGI für das Geld nicht machen können. Deswegen ist das einfach bloß digitalisiertes Bild, wo dann diese 3D-animierte Hand reingreift. Und das ist eine Technik, die ist echt für die Zeit echt top gelöst. Also ist zwar Budget, das merkt man, ne, dass sie da Geld sparen wollten. Aber für die Sachen, die sonst so CGI-mäßig in Star Trek passieren oder Star Trek Enterprise passiert sind, gerade in der zweiten Staffel wird es ja dann ein bisschen mehr, dass man CGI, also gerade Außenansichten von irgendwelchen Planeten, wo die dann in ihren EV-Suits halt rumstehen in der Landschaft, dann ist es halt nicht so gut gelöst. Aber dort finde ich das echt, echt toll. Leider machen sie den Fehler, dass sie die Technik, die abgebildet wird, die wird ja später nochmal gezeigt, als Archer und Trip an dieser Stelle stehen. Die sieht halt anders aus als das, wo der Typ reingegriffen hat, der Silic. Mhm. Das ist ein bisschen doof.
Ach, sowas fällt mir nicht auf. Gut, dass du es erwähnt hast. Haben wir ja schon öfters festgestellt, ich habe überhaupt keinen Blick für diese ganzen Bilder und so. Ne? Ich gucke mal bloß auf die Figuren und auf die Handlung.
Und ich muss sagen, die Außenansichten von dieser Wolke und wie die Enterprise da durchfliegt, gemeinsam mit dem Schiff von Fredock, die sind echt schön. Also die sind richtig, richtig schön gemacht. So, genug davon. Daniels tritt auf.
Kommen wir zum Zeitkrieg.
Ja. Gundel, wollen wir ein Spiel spielen?
Ja, gerne.
Stell dir vor, ich bin dein Steward, du bist Captain eines Raumschiffs.
Ich stell mir das vor, ja.
Ich eröffne dir, dass ich ein temporaler Agent bin, ein bisschen was so ähnliches wie ein Future Guy. Und ich versuche dich davon zu überzeugen, dass ich etwas getan habe, was dir bewusst ist, was physikalisch extrem unmöglich erscheint. So. Ich überzeuge dich von einem halsbrecherischen Plan, der ein Zeitparadoxon bewirken könnte, oder eine alternative Zeitlinie, die eröffnet wird, dadurch, dass die Enterprise nicht vernichtet wird. Und um dich zu überzeugen, mir zu glauben, sage ich folgenden Satz zu dir. Gundel, ich weiß doch, dass du deine Eier lieber flüssig magst als hart durchgekocht. Würdest du mir glauben? Oder
auf der Stelle würde ich dir glauben.
Würde das etwas in dir auslösen?
Auf der Stelle. Ich würde dir wirklich jedes einzelne Wort würde ich dir glauben. Ich würde dir bis zum Ende meines Lebens vertrauen. Das ist das überzeugendste Argument, was ich jemals gehört habe.
Du weißt, worauf ich hinaus will, oder?
Ja.
Was ist das denn? Was ist das denn für ein Dialog, ey? Mann.
Ja. Hä? Habe ich an der Stelle gedacht, hä? Das erzählt er ihm stundenlang über diesen temporalen Krieg und zeigt ihm da irgendwie so abgefahrene Technik und zeigt, da komme ich her und da kommt der her und ne, irgendwer verstößt hier gegen den temporalen Akkord, also diese Übereinkunft da. Und ich bin ja auch ein guter Steward, also das muss wahr sein.
Weil das das erste Mal ist, dass man diesen Daniels überhaupt sieht. Den sieht man vorher nie.
Ja, Enterprise ist ja vor allen Dingen in den ersten beiden Staffeln noch relativ altmodisch gemacht. Ne? Also die haben das quasi weiterentwickelt, während sie es halt gedreht haben. Das heißt, das passiert dann halt gelegentlich mal, dass Sachen halt dann neu eingeführt werden, die man durchaus hätte auch schon eher ein bisschen andeuten können. Aber das ist man heutzutage so gewöhnt. Aber damals war das einfach noch nie, oder es war gerade im Übergang, aber definitiv nicht so gemacht worden. Wie gesagt, im Laufe der ersten Staffel haben sie auch sich noch nicht festgelegt gehabt, wer Future Guy ist. Das ist erst dann später, hatten sie sich das überlegt. Ich fand in dieser Szene, wo Daniels Archer da diesen ganzen temporalen Kriegkram erzählt, das war so eine ätherische Musik die ganze Zeit im Hintergrund, so ein Huhuhuhuhuhu. Ja,
das ist so die Art und Weise, wie amerikanisches Fernsehen dir vermitteln möchte, jetzt passiert gerade richtiger Future-Shit. Ich finde es aber cool, wie das so visualisiert war. Es hat zwar irgendwie, also klar ist das natürlich schwierig, sowas darzustellen, in einer Art und Weise, wie man das als Zuschauer in den paar Sekunden nachvollziehen könnte. Aber ich finde es gut, wie er das so erklärt. Hier beobachten gerade Leute nach den Bestimmungen des Zeitvertrags den Bau der Pyramiden von Gizeh und sowas. Das fand ich total cool, dass man diesen Weg gewählt hat, ne? Dass man das versucht zu visualisieren. Und ich finde es auch cool, dass er da diese Gadgets an die Hand bekommen hat. Weil das ist ja was, das Star Trek Enterprise hat natürlich ein Problem. Dadurch, dass es am Anfang der Star Trek, der Star Trek Timeline spielt, ne, der relevanten Timeline, haben wir ja das Problem, dass es keine coolen neuen Gadgets haben kann, im Gegensatz zu Voyager, TNG oder Deep Space Nine. Da, finde ich, haben sie einen coolen Twist gebracht, wie er praktisch dieses Gadget hat, womit er durch die Wand gehen kann und sowas, weißt du? Mhm. Oder wie er dieses Display visualisiert, ne? Dieses Holo-Display vor sich.
Mhm.
Und er sagt etwas später noch, dass er aus Illinois von der Erde stammt, ne? Aber er sagt ja, die Erde existiert nicht mehr so, wie sie sich das jetzt gerade vorstellen.
Ja, er sagte mehr mysteriöse Sachen, wenn ihn irgendjemand von Enterprise was fragt, ja, sind sie ein Mensch? Ja, so mehr oder weniger. wo kommen sie denn her? Ja, aus Illinois, mehr oder weniger Illinois. Ja, existiert die Erde noch? Ja, mehr oder weniger. Also irgendwie so lauter so Hinweise, dass irgendwie alles total anders ist in 900 Jahren in der Zukunft, ohne dass er jetzt irgendwie genau gesagt wird, wie anders.
Ja, aber das passt ja zu dem, was in Discovery in der dritten Staffel erzählt wird. Hast du die mittlerweile gesehen?
Nein.
Immer noch nicht. Dann taucht ja auch wieder die Erde auf. Ich muss dich jetzt leider ein bisschen spoilen. Da taucht dann halt auch die Erde auf und wird besucht. Leider ist die Erde halt in dem Moment nicht mehr Mitglied der Föderation, ne? Und es halt sieht halt auch ein bisschen anders aus. Deswegen passt das relativ gut rein. So.
Ja, aber es bleibt halt in dieser Folge die Frage bestehen, was will der da jetzt? Also was will Daniels oder wie auch immer er heißt, ja, nennen wir ihn Crewman Daniels, Future Guy 2. Was will er eigentlich? Er will Silic finden. Aber warum? Das ist mir die ganze Folge über unklar geblieben. Was will er eigentlich von
seine dem? Seine Agency hat ihn ja offensichtlich geschickt, weil man nicht weiß, wer dieser Future Guy ist. So, und man hat anscheinend herausgefunden, dass irgendjemand in der Zeitlinie herumfuscht. Ne, der Future Guy wollte ja den klingonischen Bürgerkrieg auslösen und hat dann. Oder die haben dann den Daniels losgeschickt, um auf der Enterprise zu ermitteln, wer dieser Future Guy sein könnte und wie man ihm das Handwerk legen kann. Da trifft er halt drauf ein, ne? Und er müsste ja wissen, dass die Enterprise zu diesem Zeitpunkt in der Wolke von Agosoria vernichtet wird. Und da das halt nicht auftritt, tritt er ja in Erscheinung. Das ist ja der Auslöser, warum er sich offenbart. So, so habe ich mir das zumindest erklärt.
Es ist nicht ganz logisch, weil wenn er da hingegangen ist, weil er halt eine temporale Abweichung entdeckt hat, weil in der ursprünglichen Zeitlinie die Enterprise hätte zerstört werden müssen. Ich kann mich dunkel erinnern, dass in zukünftigen Folgen, wo der auftaucht, da gesagt wird, dass Archer total wichtig ist. Dass der für die Gründung der Föderation total wichtig ist und dass er deswegen nicht sterben darf. Aber wenn Archer nicht sterben darf, warum ist das dann so schlimm, dass an dieser Stelle verhindert wird, und zwar von der Gegenseite, dass die Enterprise zerstört wird?
Ja, aber so funktioniert ja Zeitreise bei Star Trek. Das wird ja kein Zeitparadoxon. Es entsteht ja kein Zeitparadoxon in Enterprise oder in Star Trek, sondern es wird eine neue Zeitlinie eröffnet. Mhm. Und mit der dritten Staffel ist ja die Kelvin-Timeline, dieses alternative Universum, was durch die Zeitreise von Spock und den romulanischen Minenschiff entsteht, ist ja auch Kanon geworden.
Das heißt, in dieser Folge hier, in Kalter Krieg, entsteht eine neue Zeitlinie.
Genau, also so erkläre ich mir das zumindest, dass er an diesem Zeitpunkt halt überlebt hat. Also Johnny hat überlebt. Und damit entsteht diese eigentliche Zeitlinie der Föderation erst, womit man sich dann später, also Riker und Deanna Troi am Ende von Enterprise erinnern sich ja an Captain Archer. Ansonsten wäre er an dem Zeitpunkt gestorben, so, dann hätte es ihn halt nicht gegeben.
Ich denke, das war von Anfang an geplant. Das ist quasi das bisschen, was sie schon von Anfang an sich überlegt hatten, worum es in dieser Serie gehen soll. Archer gründet die Föderation im Laufe über mehrere Staffeln. Ich denke, die hatten halt deutlich mehr Staffeln geplant als vier. Aber das war
sieben, quasi. Ne?
Ja. Ja. Darum sollte es die ganze Zeit gehen. Aber es gibt in dieser Folge eine Stelle, und zwar während Mayweather durch diese Turbulenz da fliegt und der schon da so im Maschinenraum so Dinge vor sich gehen, ja, und die Enterprise wackelt, sieht man Daniels in der Messe stehen und aufräumen, also im Speiseraum, im Speisesaal stehen und aufräumen, und dann guckt er so hoch und guckt sich so besorgt um. Und danach gibt es dann diese Antimaterie-Kaskade, die beinahe die Enterprise zerstört hätte. Und weil der Blitz die Enterprise trifft. Warum guckt er denn so auf? Also weiß der, was passieren wird?
Er muss
wenn
ja
er weiß, dass die, ja, aber wenn er weiß, dass die Enterprise zerstört wird, dann kann er, also dann würde er nicht einfach da besorgt aufblicken, sondern er würde schon deutlich eher versucht haben zu verhindern, dass sie stirbt, sie zerstört wird.
Er muss ja also seine Aufgabe ist ja die Konsistenz der Zeitlinien zu wahren.
Ja, aber es entsteht ja eine neue.
Ja.
Moment,
ja, pass auf. Zu diesem Zeitpunkt muss er wissen, um die Logik zu halten von der Folge. Er muss wissen, dass die Enterprise an diesem Tag zerstört werden. Er wird wahrscheinlich nicht genau die Uhrzeit wissen, aber er wird wahrscheinlich ahnen, dass es jetzt soweit ist, wo die Enterprise explodiert. Aufgrund dieser Antimaterie-Kaskade. Und sie wird halt nicht zerstört. Und daraufhin tritt er in Erscheinung und sagt, ich bin der und der. Und das beweist ihm praktisch, dass jemand zu diesem Zeitpunkt in die Zeitlinie eingegriffen hat und die verändert hat. Nämlich Future Guy in Form von Silic, der da dieses Kabel gelöst hat. Und damit beginnt die neue Zeitlinie, dass die Enterprise nicht zerstört wird. Und der taucht ja später wieder auf. Es kann ihm ja offensichtlich ganz egal sein, ob er in der Vergangenheit getötet wird oder eben nicht. Weil er ja anscheinend auf einer anderen Spektralebene oder aus der Phase ist oder sowas. Oder vielleicht ist er bloß eine Projektion oder ich weiß es nicht. Er existiert ja später wieder. Ne? Und es kommt ja dann später zu dem Moment, wo er gegrillt wird von Silic.
Ja, aber welche Zeitlinie soll er denn bewahren?
Die alte, wo die Enterprise zerstört wird.
Warum ist er dann auf dem Schiff?
Um herauszufinden, wer in der Zeitlinie rumfuscht.
Dann hat er sich aber blöd angestellt. Weil dann hätte er deutlich eher schon was machen müssen.
Wieso? Ihm ist es ja egal, dass die Enterprise zu diesem Zeitpunkt zerstört wird.
Ich denke, er soll bewahren, dass die Enterprise...
Er soll die Zeitlinie bewahren, in der die Enterprise an diesem Zeitpunkt zerstört wird. Indem aber jemand eingreift in die Zeitlinie, ne, entsteht eine neue Zeitlinie, so, und er reist zurück, um herauszufinden, wer das zu diesem Zeitpunkt gemacht hat. Also für ihn sind die Dinge eigentlich schon passiert. Er weiß, dass er in der richtigen Zeitlinie oder in der konsistenten Zeitlinie die Enterprise an diesem Zeitpunkt zerstört werden würde. Und mit dieser Änderung, dass die Enterprise dort nicht zerstört wird, reist er zurück und versucht zu ermitteln, wer das getan hat, um dem Future Guy auf die Folgen zu kommen. Mhm. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Aber
also so auf seine Art und Weise ist es schon konsistent für mich.
Ja, also ich finde es unlogisch, aber ich bin auch kein großer Freund von Zeitreise.
Ja, Zeitreise
ist halt, da mach mal einfach weiter.
Gewinnt man mit der Diskussion, glaube ich, nie ein Stückchen Qualität. Aber so wie es dargestellt ist, kann ich das schon akzeptieren. Auf jeden Fall kommt es zum Showdown. Johnny ist in seinem Quartier und Porthos möchte Käse. Ich freue mich schon auf A Night in Sick Bay. Aber er wird überrascht. Über dem Stuhl hängt ein Pilgermantel und Silik ist in seinem Quartier.
Mhm. Parallel zu dem Zeitpunkt helfen Chip und Paul Crewman Daniels Silik im Schiff aufzuspüren.
Was nicht so richtig klappt.
Aber Silik ist halt hier an dieser Stelle, wird halt mal so ein bisschen was über den erzählt. Es wird halt so mal ein bisschen an diesem Charakter gebaut. Ja. Silik erzählt Archer, dass Daniels ihn angelogen hat und dass er eigentlich derjenige ist, der die Enterprise zerstört hätte. Und dass er hier war, um sie zu retten.
Deswegen passt das halt zu meiner Argumentation, was ich gerade erzählt habe, dass Daniels eigentlich dafür sorgen sollte, dass die alte Zeitlinie wieder funktioniert. Aber das
wir haben es jetzt ausführlich diskutiert.
Wir haben auch keine temporale Mechanik oder Physik studiert an der Sternflottenakademie. Von daher sind wir da nicht das richtige Personal, um das zu diskutieren.
Ich bin da bei T'Pol. Zeitreisen sind nicht möglich.
Das Vulkanische Wissenschaftsinstitut hat hinlänglich bewiesen, dass Zeitreisen nicht möglich sind.
Ja, also würde ich jetzt mich voll anschließen. Also auch in der Realität, Zeitreisen sind nicht möglich. Ja, und jetzt kommt wieder so eine Gegenschaltung. Auf der einen Seite quasi das große Finale, ja, Archer, Crewman Daniel, Silik jagen einander und dazwischen geschaltet sind immer so Szenen über diese große Wolke und den Ausbruch der großen Wolke von Argosoria.
Und das ergibt ein Pacing, das ist fantastisch. Das ist wirklich fantastisch, weil die Action ist halt nicht so geil, muss man sagen. Ich weiß nicht, wie man auf die Idee gekommen ist, diesen Showdown da in diesem kleinen Wartungsschacht zu machen. Das ist, glaube ich, sehr unglücklich gewählt. Das hätte man besser alles in der Shuttlebucht machen sollen, in den unterschiedlichen Schleusenbereichen. Aber ich fand es fantastisch. Also wirklich, wie der Silik dann auch aus dem Schiff springt und sowas.
Oh ja, also das ist ja eine der besten Entkommens-Szenen überhaupt in Star Trek, wie der da rausspringt. Ja,
und das ist auf jeden Fall auf Augenhöhe von jedem Mission Impossible-Film.
Ja, also deutlich, ja.
Ich finde es cool. Ich finde es richtig cool. Also cool gelöst. Auch, dass man halt sagt, okay, die Sulibahn können begrenzte Zeit im Vakuum überleben. Was halt.
Ja, weißt du, wie physikalisch das unmöglich das ist, dass er da rausspringt und genau auf dieses winzige Schiff trifft? Ja, der hat ja nichts an. Der kann ja seine Bewegung nicht ändern. Ja, es ist im Vakuum.
Ja, ist ja der nicht bewegt gesagt, immer. Dass er es nicht ändern kann.
Naja, aber hat doch nichts an sich, was womit er irgendwie Impuls erzeugen könnte. Also keine Düsen oder keinen Antrieb oder irgendwas, womit er seine...
Das Schiff kann das doch. Das kann doch einen Traktorstall machen oder, keine Ahnung, kann in seinen Weg fliegen.
Ja, aber er trifft doch genau auf das Schiff. Er springt raus und landet genau auf diesem Schiff. Auf diesem winzigen kleinen Ding da, was ihn da abholt. Also das ist halt so, dass die sich ja treffen, das ist schon, also das geht da, die Wahrscheinlichkeit geht in die Milliarden, dass das klappt. Und das finde ich ist schon eine relativ spektakuläre Entkommensszene.
Also ich finde es mega, ich finde es wirklich geil. Ja. Auch wieder CGI, also auch wieder computergeneriert die Szene. Also wir sehen da nicht den eigentlichen Schauspieler, sondern halt ein Computermodell und das funktioniert halt fantastisch. Also mir hat es echt super gefallen. Auch die Entscheidung, ne, wie Archer dann dazu kommt, ja, lasst ihn fliegen. Auch wie man sich den ganzen Gadgets von Daniels entledigt, dass dieses Ich-gehe-durch-die-Wand-Ding, was er sich an die Finger klemmt, dass es halt weg ist. Auch sein komischer Tricorder oder was das da ist, geht kaputt, also wird von Johnny zerschossen. Also ich habe da echt nichts dran zu meckern. Und gleichzeitig wird es halt immer wieder aufgebrochen von diesen Mantras, die dann Phlox mit den Borotanen Pilgern durchgeht, also wirklich toll. Also wirklich ganz, ganz viel Fingerspitzengefühl von Robert Duncan McNeil.
Ich fand es toll, es ergänzt sich auch nicht nur vom Pacing, von der Geschwindigkeit her, sondern auch vom Thema. Es geht halt um Glauben, um Kriege, um Auseinandersetzungen mit irgendwas, was über unserem wirklichen, unserer Wahrnehmung liegt. Ne? So ein temporaler Krieg irgendwo, den Archer noch nicht mal ansatzweise begreift. Ja? Das überfordert ihn dann total. Er sagt dann irgendwie, also, da komme ich nicht mehr mit. Und dann gleichzeitig diese religiöse Zeremonie. Das passt wunderbar zusammen. Ich war also Phlox, ne? Joraja, Juralan, Purpuro, Ghost. Das ist definitiv eine meiner Lieblingsszenen.
Vor allem, wie schön guttural der das intoniert, der John Billingsley. Ja. Also, das ist echt high class. Wirklich toll, wirklich toll. Man kauft sie ihm ab. Man kauft sie ihm ab. Ich finde es dann halt eher so ein bisschen gestelzt, weil die anderen Schauspieler, die es ihm dann im Kanon nachsprechen, das ist dann halt so ein bisschen holpriger. Aber. Lass mich noch mal zu einer Sache kommen. Wir haben ja hier so ein bisschen eine Anspielung ist es nicht, sondern es ist eigentlich eine Folge nach dem Clarkschen Gesetz. Ne? Eine hinlänglich hochentwickelte Technologie erscheint uns als Magie oder als Gott. Und auch da auf der zweiten Ebene haben wir halt auf der einen Seite die Pilgergruppe, die halt stark religiös, spirituell geprägt ist, die aber trotzdem hochwissenschaftlich gebildet ist. Auf der anderen Seite haben wir die eigentlichen Wissenschaftler, die sich als Spielball von irgendwelchen zeitlichen Göttern, also Göttern, die den Zeitstrahl kontrollieren und die aufgrund ihrer überlegenen Technik die Suliban und die Sternflotte zu Spielbällen zwischen den Göttern machen. So, das ist so geiles Bild und das ist so deep und das haut man hier einfach in so eine Folge raus und ich muss sagen, das ist echt Zucker. Die Folge hat ein paar Probleme, gerade in der Action sehe ich die Probleme, weil was Scott Bakula hier wieder gerade im Nahkampf oder im Faustkampf mit Silic macht, das ist, also, dass man sowas nach Filmen wie Stirb langsam oder keine Ahnung, Indiana Jones hat bessere Fighting-Szenen, weißt du? Oder gerade so Anfang 2000er, das war ja auch die ganze Zeit von diesen ganzen Hongkong-Hollywood-Filmen, also hier Flying, Dragon, Punching, irgendwas. Du weißt, was ich meine, ne? In der Zeit macht man so eine Action und das echt schwierig. Fast ein bisschen peinlich, muss ich sagen.
Ja, es hat was mit dem, hatten wir ja schon mal besprochen, ne? Mit diesem Dreieraufteilung zu tun, die so die Originalserie widerspiegeln sollen, mit Kirk, dem Drauhauf und T'Pol, der Vulkanierin und Trip quasi so der Südländer.
So, ich würde sagen, mehr habe ich persönlich jetzt zu der Folge inhaltlich gar nicht so großartig abzugeben. Hast du noch irgendwas zu sagen? Fällt dir noch irgendwas ein, was wir vielleicht vergessen haben?
Wir haben eigentlich alles besprochen. Also ne, ein bisschen zum Hintergrund noch. Das hatte ich am Anfang noch vergessen. Ursprünglich war es ja geplant, die erste Staffel ausschließlich damit zu verbringen, auf der Erde zu verbringen, ja, und zu zeigen, wie Archer quasi sein Team zusammenstellt, die Enterprise ausrüstet und dann halt am Ende der ersten Staffel endlich losfliegt. Und die Idee mit diesem Zeitkrieg, ja, war eine Idee vom Studio, die der Meinung waren, das funktioniert halt nicht, das ist zu einfach, zu simpel, wenn wir da jetzt einfach nur so ein paar Menschen, die zeigen, die versuchen loszufliegen. Und es ist auch wieder so, das passt irgendwie zu dieser ganzen Erzählweise von dieser Folge. Ne? Dass jemand mischt sich ein von außen irgendwie und macht halt irgendwas, was relativ simpel und klein und Star Trek-mäßig gewesen wäre, nämlich halt da Kontakt zu einer neuen Spezies aufzunehmen, was dazu zu lernen über das Universum, zu so einem Mega-Ding von außen, auf das die Figuren im Grunde gar keinen richtigen Einfluss haben. Also Archer und Chip und T'Pol, die gucken ja im Grunde bloß zu.
Ja.
Was Silic und Crewman Daniels da so treiben.
Also. Aber so im Nachhinein muss man sagen, ist es halt auch genial gemacht, weil man hätte jetzt hier die Möglichkeit, diesen ganzen Daniels-Plot auch einfach sterben zu lassen. So, er ist in dem Moment ja ungeklärt, was mit ihm passiert ist. Und man hätte ihn hier auch sauber.
Ja, aber dafür wird jetzt viel zu wenig beantwortet, also was will er da eigentlich, wie geht es weiter, wer ist eigentlich der Future Guy, das ist ja alles haufenweise unbeantwortete, offene Fragen, also dass das irgendwie nochmal geklärt werden soll, ich denke davon ist in dem Moment jeder ausgegangen, der diese Folge zum ersten Mal im Originalzeitpunkt gesehen hat.
Ja, deswegen aber also, mega.
Unabhängig von meiner Abneigung gegenüber Zeitreisegeschichten, es ist halt einfach eine gut gemachte Folge, das Thema Religion zusammen mit dem Pacing, also ist eine gute Folge, definitiv, ja. du musst mich jetzt fragen, wie viele Punkte ich vergeben würde.
Nee, ich will noch ein Trivia ausbringen, weil ich bin jetzt gerade mal durchgegangen, ob ich noch irgendwelche lustige Trivia zu der Folge habe. Aber das haben wir eigentlich schon alles angesprochen, gerade die Movie Night, die halt hier eingeführt wird, Daniels und Silic. Aber wusstest du, dass das die erste Folge von Enterprise ist, die ohne Shuttlepod auskommt?
Nein, das wusste ich nicht. Ja.
Wo sind die Shuttlepods, die in Hangar Luke 2 sind?
Ha.
Weil da sind gar keine, als Silic da raushüpft.
Ja. Vielleicht in Hangar Luke 1?
Wie viele Hangarbuchten gibt es eigentlich?
Hm? Keine Ahnung. Du bist ja der Technik-Guy. Ich muss da mal in den
Außenshots gucken, ob da noch irgendwo so eine Öffnung sind. Nee, aber hey Gundel, was würdest du denn sagen? Wie viele Punkte von 10 würdest du der Folge denn geben?
Ja, also 8, definitiv. Also ich würde 5 abziehen dafür, dass es eine Zeitreisefolge ist und nochmal 3 wieder draufrechnen, weil es einfach eine gut gemachte Folge ist. Also 8, ja.
Ja, das Nielsen-Rating für die Folge fällt ja wesentlich positiver aus als die anderen. Ich meine, Fortunate Son, die Vorgängerfolge, hat noch 3,8 und hier sind wir schon bei 4,7 wieder. Mhm. Also die hat anscheinend mehr gezogen. Also ich würde eine 8 oder sogar eine 9 geben, aber für eine 9 ist halt, ja, du hast recht, Zeitreisefolgen, da hat man natürlich Stolperstricke drin, die man immer hat, aber die Folge hat halt so starke Momente und wenn du halt am Ende so merkst, okay, das ist jetzt die erste Ebene, das ist die zweite Ebene und dahinter haben wir sogar noch eine dritte Ebene zu bieten, das ist halt was, das macht Enterprise vorher nicht. So, und dafür kann ich es halt sehr, sehr wertschätzen und ich komme halt am Ende wirklich bei einer 8 raus, ja. Eine 8 fühlt sich gut an, muss ich sagen. Ist ein absolutes Highlight in der ersten Staffel.
Dann bleib mir bei der 8, würde ich sagen.
8 ist gebongt, ich locke die 8 ein. Die Star Trek-Chroniken äußern sich nicht ganz so positiv über die Folge. Sie beschreiben es auch als Highlight der ersten Staffel, aber sehen halt auch die ganzen neuen Fragen, die man sich jetzt hier als Star Trek-Fan stellt. Weil von diesem ganzen temporalen Kalten Krieg haben wir ja noch nichts gehört. Das sagt sich heute alles viel leichter, wenn wir halt sehen, was sonst noch so in Star Trek danach gekommen ist, ne? Weil gerade das Thema Zeitparadoxon und sowas ist ja mit der Kelvin-Timeline wieder modern geworden, ne? Und in unser Bewusstsein zurückgespült worden. Das heißt, wir haben wahrscheinlich aus heutiger Sicht nicht mehr so das Problem mit einer Zeitreisegeschichte in Star Trek, als es halt in den Anfang der 2000er gewesen ist. Ne? Erinnere dich an die ganzen an die Folge Trials and Tribulations. Kennst du die? Aus DS9, als sie auch nach TOS zurückreisen.
Aber die ist doch gut.
Ja, die ist fantastisch, aber trotzdem gibt es da auch Meinungen, die halt sehr auseinandergehen. So, dass man das halt nicht anfassen darf und dass man die Zeitlinie nicht kontaminieren darf und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, ich fand's toll und auf der Note können wir es, glaube ich, enden lassen. Mhm. Und schauen vielleicht mal voraus in die nächste Folge, wenn wir zum ersten Mal von voll animierten Aliens in Star Trek Enterprise hören und sehen und fühlen. Fantastisch. Die nächste Folge heißt Lautloser Feind oder Silent Enemy im Original und die hört ihr hier bei uns im Warpcast in 2 Wochen. Ich bedanke mich wieder recht herzlich bei Gundel. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, dem Zuhörer einen schönen Tag und sag deinen Satz, Gundel.
Grüße nach Deutschland oder Tschüss nach Deutschland. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich da mal gesagt habe. Was habe ich denn immer gesagt?
Weiß ich nicht. Ich glaube, wir sagen einfach Tschüss, oder?
Hallo Deutschland habe ich, glaube ich, zur Begrüßung nochmal gesagt und ja, egal.
Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.